Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, Robert, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme unseres Podcastes. Lange haben wir überlegt, ob wir die Aufnahme heute durchführen oder nicht. Und als wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, ist ja zumindest bei mir plötzlich so eine Energetisierung oder ein Impuls entstanden, dass ich plötzlich Lust hatte, das mit dir zu machen, obwohl wir beide vielleicht gesundheitlich ein leichtes Handicap haben und wir über Verschieben nachgedacht haben. Aber wir stellen uns jetzt der Situation und ja, wie geht's dir? Wie bist du drauf? Vielleicht nur ganz kurz.
Als Abholer. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Es ist tatsächlich keine, ich sag mal, direkt gesundheitliche Situation, wenngleich der Wetterumschwung mich schon immer ein bisschen mitnimmt. Aber ich habe mir vorhin gedacht, eigentlich ist die Lebendigkeit des Lebens einfach mal so im Tagesverlauf so die Höhen und Tiefen, also ein morgendliches gutes Starten und dann irgendwie in der Mittagszeit so ein kleines Tief, wo ich mir denke, habe ich jetzt wirklich die Energie und Lust drauf und wird es eine gute Podcast-Folge? Aber wir hatten ja gesprochen, ich habe mich ja nochmal 10 Minuten vor der Aufnahme kurz hingelegt, kurz verschiedene Übungen gemacht, bisschen geatmet, bewusst, dass ich jetzt sage, okay, ich bin in einem hinreichend guten Zustand, dass ich vor mir, vor dir und den Zuhörern und Zuhörern meine Verfassung hier gut vertreten kann.
Okay, das heißt, ich höre daraus, du überlässt deinen Gesundheitszustand nicht dem Zufall, sondern greifst auch aktiv ein durch auf den Boden legen, Entspannung, Atemübung und so weiter.
Absolut, also es gibt ja immer diese Aussage, wenn ich krank bin, bin ich krank. Gibt ja so manche Leute, die das tätigen, auch in meinem beruflichen Umfeld, wo ich ja mit Menschen auch zu tun habe, die ja gesundheitlich eingeschränkt sind. Und in meiner professionellen Rolle kann ich diese Aussage dann meistens gut stehen lassen. Aber in mir denke ich mir so, naja, ja, auf der einen Seite, wenn ich krank bin, bin ich krank. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gewisse Beeinflussungsmöglichkeiten, sicherlich nicht in vollem Umfang. Das wäre auch vermessen, das zu sagen. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ich mir jetzt einen Tee mache oder nicht oder eine heiße Zitrone und solche Möglichkeiten der eigenen Genesungsförderung, die erlaube ich mir dann schon.
Naja, okay. Ja, ich wollte nur auf den Punkt hinaus, es gibt ja andere Menschen, die dann vielleicht sogar noch ärgerlich auf sich werden und einfach von sich erwarten, vom Körper, dass das jetzt endlich aufhört und dass es ihnen wieder gut geht.
Ja, also diesen Aspekt kenne ich auch und ich habe mir auch gedacht, okay Robert, stell dich nicht so an, ihr macht eine Podcast-Aufnahme, das geht schon. Also es ist nicht so, als hätte ich da nur diese einseitige Dominanz der Selbstfürsorge, sondern ich habe mir auch gedacht, so ja, mein Gott, es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, was ihr hier betreibt und stell dich mal nicht so an. Also diese Seite war durchaus auch da oder ist auch da, aber zum Glück ist die andere eben dazugekommen und so ist es ein gutes sowohl als auch aus meiner Sicht.
Okay. Die Haltung ist mir ganz sympathisch, weil ich bin in dem Sinne, andere würden sagen, kein gutes Vorbild, aber in dem Falle wäre ich ein gutes Vorbild, weil ich vor einigen Jahren einen Fahrradunfall hatte und hatte mir das Ellbogengelenk gebrochen und bin dann weder zum Arzt noch irgendwo hingegangen, hatte massive Schmerzen und bin dann noch 2 Tage zum Arbeiten gefahren nach München. Und dann wurde mir aber immer so komisch und so schlecht, dass ich gedacht habe, es könnte doch sinnvoll sein, ins Krankenhaus zu gehen. Also ich kann da eine Menge ausblenden, wollte ich sagen, für die, wenn ich eine Verpflichtung spüre oder meine, die haben zu müssen. Ja. Also gut, so viel zu Extremverhalten zum Einstieg. Ja, wir haben ja ganz kurz über so die aktuellen Angebote, die von außen auf einen so niederprasseln, gesprochen. Stichwort Europameisterschaft, Stichwort Erfahrung der internationalen Fans mit der Bahn und so weiter. Und was ja auch nochmal zeigt, dass wir ja eine Selektionsmöglichkeit haben. Also wo gucken wir hin, wie lassen wir die Dinge nah an uns ran? Und ich habe dich gefragt, ob du im EM-Fieber bist und hast gesagt, bist ja nicht so ein Fußball-Fan an sich, aber hast schon auch die deutschen Spiele zumindest geguckt und ja auch so eine Entscheidungssituation ja hast, ne? Lasse ich das völlig links liegen und kann vielleicht auch nicht mitsprechen, in Anführungsstrichen, wenn sich andere unterhalten und oder inwieweit lassen wir uns von den Dingen im Außen jetzt aufsaugen und vielleicht auch von an oder unangenehmen Themen oder auch Entscheidungen, die vielleicht im Hintergrund laufen, vielleicht auch ganz gern ablenken. Weil das ist das, was mir nochmal aufgefallen ist, wie Freunde bei mir im Freundeskreis, wie sehr die sich auch von dieser Stimmung, also fast beneidenswert manchmal, einfangen lassen, aber für die es nichts anderes gibt, beispielsweise im Moment.
Ja, also die Geschichten kenne ich gut, teilweise ja schon, ich sag mal, im Rahmen der Bundesliga. Also in meinem erweiterten Umfeld gibt es auch Leute, wenn da die Lieblingsfußballmannschaft verliert, dann ist halt die nächste Woche gelaufen. Ja. Also wo ich mir halt denke, also ich finde das sehr faszinierend, dass es Menschen gibt, denen das so geht und die da so viel erleben, aber ich denke mir immer, also damit meine Woche gelaufen ist, da muss schon wirklich sehr viel passieren. Also, dass mein Tag gelaufen ist, okay, wenn ich die Nacht schlecht geschlafen habe oder vielleicht ein, weiß ich nicht, emotionsgeladenes Gespräch mit einer Person hatte, die mir irgendwie bedeutsam ist, dann verstehe ich das auch, dass man irgendwie einen Tag gelaufen ist. Aber dass eine Fußballmannschaft jetzt gewinnt oder verliert, ja, bei Deutschland merke ich schon so eine gewisse Aufregung beim Spiel gucken, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gucke irgendwelche anderen Fußballmannschaften mir an, da denke ich mir, ja, ist mir an sich egal, wer gewinnt, möge die bessere Mannschaft gewinnen. Aber ich finde es halt faszinierend, was für Leute da, oder dass Leute dort so ein Commitment haben oder so eine emotionale Involviertheit, wobei manche sich vielleicht auch fragen, bei welchen Themen ich irgendwie dann so emotional mitschwinge. Also da sind wir Menschen ja verschieden und können ja die Punkte eben finden, die mit uns in Resonanz gehen.
Ja, das ist natürlich ein spannendes Phänomen. Ich bin jetzt geneigt, damit so fachlichen Vokabular irgendwie anzufangen und Erklärungen abzugeben. Aber was ich zumindest spannend finde, ist diese hohe Identifikation. Das kann ich verstehen, dass man einen Verein hat, dass man gleichzeitig von dem Sieg oder der Niederlage über längere Zeit das eigene Wohlbefinden abhängig macht. Das finde ich interessant. Mhm. Und das finde ich wirklich eine spannende Frage. Wozu hilft das? Wozu führt das? Ist das selbst so ein Spiel? Also dieser ekstatische Moment, Sieg oder Niederlage, alles wird jetzt entschieden sozusagen, in 90 Minuten meistens. Und dann ist es klar, man gehört zu den Siegern oder man gehört zu den Verlierern. Also das und das wirkt dann auch entsprechend nach, dass dann viele sagen, oh, das Wochenende war scheiße, habe ich auch gehört. Meine Mannschaft hat verloren oder wie auch immer. Also, und wenn man das mal auf andere Beziehungen überträgt, vielleicht weg von so Fußballvereinen und Mannschaften auf andere Beziehungen, du hast es halt schon angesprochen, auf Beziehungsebene könnte es bei dir ja auch längere Zeit nachwirken innerlich, wo das Aufmerksamkeitsprozesse einfach einnimmt oder halt Ressourcen und dass das für uns ja dieses Wort Bedeutungsgebung, also welchen Phänomen geben wir eine Bedeutung und ja, macht das nochmal einen Unterschied zu lebenden Beziehungen im Vergleich zu so einer Identifikation mit so einem Verein?
Ja, also ich habe zwei Gedanken, ich spreche mal den ersten aus, da können wir danach vielleicht nochmal zurückkommen, nämlich was da deine Fußballmannschaft ist, aber vorher noch ein anderer Gedanke, weil du hast ja gesagt, auch Bedeutungsgebung. Ich glaube, das ist ein großer oder wichtiger Unterschied, zumindest in meinem Erleben. Gebe ich tatsächlich die Bedeutung oder hat einfach irgendwas eine Bedeutungsladung? Weil in dem Moment, wo ich ja aktiv die Bedeutung gebe oder mit einem gewissen Bewusstsein, kann ich diese Bedeutung ja auch, ich sag mal, zumindest eher wieder nehmen, als wenn ich dieser Bedeutung ausgeliefert bin. Also das ist zumindest für mich nochmal ein Aspekt auch des Bewusstseins, der Steuerungsfähigkeit, weil ich kann ja mich durchaus da auch darüber freuen, wenn die deutsche Fußballmannschaft gewinnt, wenn sie ein Tor schießen, wenn sie das gut verteidigen. Also da gebe ich ja in dem Moment auch eine Bedeutung und kann da in einem gewissen Maße mitfiebern. Aber ich bin natürlich dann nicht, ich weiß nicht, ob das Wort ausgeliefert jetzt richtig ist, aber ich bin der Sache tatsächlich, oder ich fühle mich da nicht so ausgeliefert wie manche, die dann ja wirklich zusammensacken und aufspringen und quasi wo Wohl und Wehe davon abhängt, ob die Fußballmannschaft jetzt gewinnt oder nicht. Und das macht vielleicht nochmal einen Unterschied, wenngleich natürlich so ein Erleben auch eine ganz eigene Qualität und einen gewissen Reiz hat. Also das ist sicherlich unbenommen.
Okay, ich versuche nochmal zu verstehen mit meinen Worten und kannst mich gleich korrigieren. Das heißt, ich habe ja in das Wort Bedeutungsgebung den Akteur, dass ein Akteur jemand bewusst entscheidet, diesen Dingen gebe ich Bedeutung. So, und von daher fand ich den Hinweis nochmal gut, dass das ja nicht immer als ein bewusster oder als willkürlicher Akt von Menschen empfunden wird, sondern dass es vielleicht auch Freude machen kann, so unwillkürlich, dass die Bedeutung von außen in einen so eindringt und man dann positiv energetisiert wird, beseelt wird, aufgeregt, angeregt wird, ja, und so weiter. Ja, und dass das also nicht nur ein aktiv gestaltender Prozess ist, wollte ich sagen, dass es vielleicht Wirkungen gibt, wo man gar nicht so einen Einfluss hat, man merkt aber, irgendwas passiert in einem und dann ist man vielleicht auch gefangen, nenne ich das mal jetzt, 90 Minuten mitzufiebern vor dem Monitor.
Ja, und das ist ja also, am Ende des Tages ist ja auch dort wieder die Frage, inwiefern ist das ein Problem? Also wenn ja jemand gut damit lebt, dass er nach einem verlorenen Fußballspiel die nächste Woche schlecht drauf ist, dann sage ich halt, be my guest, das wäre halt nur nicht meins. Und wenn ich damit kein Problem habe, dann kann ich mich auch die ganze Woche drüber ärgern. Ich meine, es gibt ja auch dann, ich sag mal, wenigstens einen Anhaltspunkt für die Woche, als wenn ich vielleicht irgendwie merke, wie eintönig die Woche vielleicht ist, was ja zumindest bei meinen Wochen manchmal mehr, manchmal weniger der Fall ist. Aber mir ging es einfach nur darum zu sagen, dass ja letztendlich diese Bedeutungsgebung, egal ob ja aktiv oder einfach aus dem Moment heraus, dass wir das ja reflektieren können, also spätestens dann, wenn wir vielleicht merken, irgendwie tut mir das nicht gut.
Ja, man spricht ja auch, es gibt ja diese Formulierung, ich liebe einen Verein oder aus Liebe zu meiner Mannschaft, aus Liebe zu meinem Verein und so weiter. Und mit diesem Wort wird ja vielleicht auch nochmal auf diese Phänomene in Beziehung hingewiesen. Auch das ist ja ganz interessant, dass es ja ähnliche Phänomene gibt von es entsteht etwas Besonderes, eine besondere Beziehung oder es dringt was in mich ein, es passiert etwas mit mir und ich bin nicht mehr steuerungsfähig, wie das ja vielleicht im Akutzustand des Verliebtseins ja auch der Fall ist. Und ich glaube, das kennt ja jeder Mensch, dass das ganz intensive Gefühlszustände waren und Qualitäten oder besondere Erfahrungen, die man gemacht hat. Und die versucht man ja auch, oder Menschen, glaube ich, versuchen immer wieder so ähnliche Zustände auch wieder wie auch immer halt herzustellen.
Ich sag mal vorsichtig, ja. Also,
ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, Robert, dass das so ist, dass die Zustände, die wir kennengelernt haben, vielleicht gerade auch in den ersten Jahren, um also die Bedeutung der ersten 1000 Tage des menschlichen Lebens nochmal zu würdigen, dass das irgendwie ein Prozess ist, dass man was Ähnliches wieder herstellt. Das heißt, diejenigen, die die Emotionen hatten, die halt Erfahrungen gemacht haben, die halt unter die Haut gingen, dass diese Zustände, in denen sie da waren, dass sie das später im späteren Leben mit und in unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Menschen versuchen, immer wieder diese Gefühle auch herzustellen.
Also mein Ja ist ja also durchaus bejahend, aber nicht mit dieser jetzt Euphorie oder mit diesem Nachdruck, wie es bei dir durchklang, weil ich für mich festgestellt habe, im Sinne von, also auf welchen Typus Frau springe ich intuitiv an. Also das habe ich ja schon dann im Rahmen meines Praktikums bei dir damals reflektiert und dann in den Folgejahren noch ein bisschen mehr. Und ja, das ist ein super Gefühl. Aber die Frage ist immer halt, was für eine Beziehungsdynamik entspinnt sich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit raus? Und wenn du halt dann dort auf Personen anspringst, mit denen es vielleicht eine sehr lebendige, sehr intensive, sehr instabile Beziehungsdynamik wird, dann habe ich halt für mich dann immer sehr bewusst abgewogen, ist es dieses rauschartige Gefühl gerade wert, dass ich mich auf dieses Erleben einlasse, oder gehe ich lieber vielleicht ein, zwei Schritte zurück und sage, ja, ich prüfe das nochmal, inwieweit mir das um die Ohren fliegen kann, was nicht immer leicht war und ist, weil das natürlich ein sehr starkes Gefühl natürlich ist dort, so ein Rausch, so ein Verliebtseingefühl, so eine Anziehungskraft, was ja manchmal schon fast was Magisches hat, wo ich aber für mich gelernt habe, Robert, prüfe das, in welchem Umfang du dich da jetzt drauf einlassen möchtest, inwieweit du dieser Bedeutungsgebung, die dort im Raum steht, folgst, weil es könnte passieren, je nachdem, wie bewusst ihr damit umgeht, dass du damit komplett gegen die Wand fährst, und da sage ich, da ist mir dann mein Wohlbefinden, mein langfristiges Wohlbefinden wichtiger als der kurze Moment der Ekstase und des Rausches. Aber das habe ich, wie gesagt, auch teuer gelernt.
Vielen Dank für die Selbstoffenbarung, was das für dich heißt in Beziehung. Ich fand es jetzt wieder ganz spannend, wie Sprache immer wieder auch begrenzenden Faktor hat, also auch des Verstehens. Ich habe beim Zuhören gehört, habe ich gedacht, oh, da wollte ich gar nicht hin eigentlich. Ja, das
okay.
Du jetzt eigentlich, also ich finde es gut, aber das ist ja genau so ein Effekt, der immer passiert. Ich hatte eher als Idee, ich wollte das Beispiel Liebe nochmal nehmen, wo da ja, und du hast es so schön beschrieben, dann diese allgemeine, sagen wir mal, Entscheidungsmöglichkeit, sich auch, also steuere ich das Geschehen selbst, wie viel Magie sozusagen mich bestimmt jetzt und ich fast rational oder die Selbststeuerung aufgebe und verliere und in so und so komme mit der anderen Person meinetwegen, oder aber zu gucken, wo verliere ich die Kontrolle, wo tut mir das nicht gut, also was kommt von, wie viel kommt von außen nach innen und bestimmt mich? Und inwieweit bestimmt mein Inneres halt das Äußere? Das wollte ich nur so allgemein nochmal sagen, dass das so ein stetiger Abwägungsprozess ist. Ja.
Da sind wir einer Meinung, wobei ich es tatsächlich auch noch für mich wichtig finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zwischen Verliebtheit und Liebe zu differenzieren.
Ja, klar. Da können wir jetzt auch noch hingucken. Also es ist spannend, wohin so ein Gespräch, wenn man sich so treiben lässt, assoziativ, führen kann. Aber wenn dir das jetzt wichtig ist, diesen Unterschied nochmal anzusprechen und zu hören, wie ich das sehe, können wir das gerne nochmal tun.
Wir können mal gucken, wie weit wir darauf Lust haben, das zu betrachten. Also ich für mich habe irgendwann mal definiert, quasi verliebt sein ist der Satz, ich möchte mit dir zusammen sein, weil du so bist. Liebe ist, ich möchte mit dir zusammen sein, obwohl du so bist. Das erinnert mich jetzt gerade, wo ich es ausspreche, auch an einen Satz, den du mal oder an eine Ausführung, die du mal getätigt hast, die tatsächlich für mich immer noch sehr, ich will nicht sagen handlungsleitend ist, aber die ich im Hinterkopf behalten habe, weil du mal gesagt hast, naja Robert, die Gründe, aus denen die Leute in eine Paarbeziehung zusammenkommen, sind dieselben Gründe, aus denen sie die Paarbeziehung beenden und sich trennen. Das war für mich seit dem Praktikum immer ein wichtiger Punkt, den ich immer mitgedacht habe bei verschiedensten Begegnungen. Aber für mich, wie gesagt, ist Verliebtsein halt ja eher so dieser biochemische Prozess, diese Projektion, dieses ich habe Erwartungen an den Gegenüber oder ich konstruiere mir ein Bild, was, wie du ja gesagt hast, auch vielleicht gar nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern viel mit meinen früheren Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo was resoniert. Und Liebe ist für mich am Ende des Tages eine klare Entscheidung. Also Liebe ist für mich ein bewusster Akt der Entscheidung und nicht einfach nur was emotionsgetrieben ist, wo ich sage, oh, jetzt ist die Emotion da und dann liebe ich und jetzt ist die Emotion weg und jetzt liebe ich nicht mehr. Es ist natürlich jetzt sehr vereinfachend dargestellt. Ich glaube, also wenn wir uns jetzt hier länger unterhalten, würde ich sicherlich auch nochmal mehr Facetten aufdecken, aber um zumindest da eine Grunddifferenzierung reinzubringen, ist für mich das eine tatsächlich sehr magisch, automatisch getragen und das andere ist tatsächlich ein bewusster Entscheidungsprozess.
Ah ja, okay. Ja, spannend, da kann ich gar nichts weiter zu ausführen zu diesen Themen. Ich bin ja gerade dabei, es ist schon ziemlich weit fortgeschritten, die Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung, also für gesunde Beziehungen zu entwickeln. Und wir haben uns jetzt viel Gedanken darüber gemacht, soll das auch eher sowas sein wie eine Art Ratgeber oder die Gurus, die unterwegs sind, ja, die einem erklären, wie man Beziehungen leben müsste oder wie man mit anderen Menschen umgehen muss oder wie man selbst sein muss und so weiter. Und haben uns jetzt so dagegen entschieden, sondern eher dieses auf Angebotsseite einfach zu machen. Jeder kann das so machen, wie er will, aber möchten einfach ein paar nützliche Informationen zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass wir die schon über die Jahre aus Forschung und vielen praktischen Erfahrungen angesammelt haben und die kann man ja der Welt zugänglich machen. Wer sie nutzen will, nutzt sie halt, ohne mit Appell und mit erhobenen Zeigefinger ums Eck zu kommen. Robert, optimiere dich jetzt selbst und so weiter und so weiter. Ja, und da war so ein Satz, der hat mich nochmal emotional berührt, wo du das nochmal so ausgeführt hast zu deinen Liebes- und Verliebtheitsdefinitionen. Das war, ich muss mal ganz kurz nachdenken, wie war die Formulierung so sinngemäß, war sie, ich möchte einen Menschen, der in der umgebenden Dunkelheit oder Einsamkeit bei mir bleibt und mich nicht verlässt. Das fand ich auch gut, was nochmal darauf hingewiesen hat, über die, dass wir eben, obwohl alle ja sagen, wir sind verbunden, aber das eigentlich Erleben ist, wir sind eigentlich nicht verbunden, sondern wir bleiben mit unseren Sachen allein. Und ich sage, spätestens dann meldet sich das, wenn man sich quasi zur Ruhe begibt abends in der Einschlafphase und man legt sich ins Bett. Da kann man noch so viel Verbundenheit erlebt haben am Tag und gute Gespräche geführt haben, aber so ganz zentrale Ängste, Sorgen, Befürchtungen oder sowas, was man hat, da spürt man, das kann man gar nicht eigentlich wirklich anderen so mitteilen. Das ist erstmal nur in einem selbst und das ist auch ein Stück weit ja halt abgeschlossen von anderen. Und das ist damit gemeint, in dieser aller uns umgebenden, ja, einsamen Dunkelheit, die uns alle umgibt, da jemanden zu haben und zu finden, der dann bei mir bleibt. Das fand ich auch noch, das hat mich gerade aktuell, passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber hat mich gerade auch noch mal emotional berührt, weil mich dieses Thema jetzt gerade beschäftigt. Ich habe es erstmal an so einem Workshop teilgenommen, wo ich dann, haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so ein Armband bekommen, so ein Gummiarmband, da stand dann drauf, ich bin verbunden. Und wo ich eher gedacht habe, ja, bin ich das wirklich oder ist das nur eine tiefe Sehnsucht in uns aller, dass wir eigentlich verbunden sein möchten und wissen doch, wir sind eigentlich mit unseren Dingen einsam unterwegs. Ja. Und fand da noch mal die Unterscheidung gut, dass wir häufig so eine Ahnung in uns haben zu irgendwelchen Phänomenen und Dingen oder Themen. Und so wie wir diese Ahnung irgendwie versuchen, anderen mitzuteilen und in Sprache zu bringen, dann ist das häufig schon zerstört, diese Ahnung. Oder dann wird es irgendwie schwierig, wir können es gar nicht sprachlich so zum Ausdruck bringen. Und ja.
Also, ich glaube, es ist ja schon wieder Gefahr, in dem Moment, wo ich was sage, ne, wie du ja gerade eben gesagt hast, es in Anführungszeichen kaputt zu machen. Deswegen vielleicht einfach die Aussage, ich glaube, deine Ausführungen haben gerade sehr gut gepasst oder für mich haben sie auf jeden Fall gut zum Thema gepasst.
Ja, okay. Gut, ja, dann habe ich nicht ganz den Fokus verlassen. Das beruhigt mich, dass du das so sagst. Ja, was lag noch so an aktuellen Themen an? Ich kann gerne noch eine andere Geschichte erzählen, die mir gerade noch mal passiert ist. Auch zur Begrenzung von Sprache ist mir das noch mal aufgefallen und ja.
Ich würde vorher noch mal einen Punkt sagen, den wir jetzt ja so haben in der Luft stehen lassen, um es einfach noch mal explizit zu machen, weil wir, bei uns das vielleicht mitschwingt, aber bei den Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht. Dass, also ich fand dieses Bild sehr schön mit der Dunkelheit und dass jemand anderes da ist. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es ja auch einfach nur um Anteilnahme. Einfach, dass jemand da ist und letztendlich da ist. Und mehr braucht es manchmal gar nicht. Und deswegen fand ich diesen Gedanken sehr schön. Und das ist ja auch manchmal in Liebesbeziehungen so, dass es gar nicht viele Worte oder Lösungen oder dergleichen braucht, sondern nur ein Dasein. Und deswegen fand ich das gerade sehr schön, aber das können wir natürlich hier im Podcast, also nach meinem Empfinden zumindest, gerade schlecht abbilden. Aber mir war wichtig, das jetzt einfach nochmal mit diesem Wort Anteilnahme, was, glaube ich, häufig unterbewertet wird oder gar nicht gesehen wird, dass es einfach nochmal hier ausgesprochen im Raum steht.
Ja, okay, ja gut. Okay, vielen Dank, Robert, dass du das nochmal ausgesprochen hast, explizit. Und ja, also zum Thema Sprache. Ich hatte die letzten zwei Tage Besuch aus München von meinen Musterbrecher-Freunden und Kollegen. Ich weiß nicht, ob du die kennst überhaupt. Die Musterbrecher, so Management-Berater, die
Flüchtig, die hattest du damals kennengelernt, als ich bei dir Praktikum gemacht habe. Also es war so in dem Dreh rum.
Ah ja, wir haben uns
gerade... Zumindest habe ich da am Rande was mitbekommen, ja.
Ja, wir haben uns gerade gefragt, wann das war, wann wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns kennengelernt damals, wir haben uns in Würzburg in einem Weinkeller zusammengesetzt und da war der Professor Hans Wüterich von der Bundeswehr-Universität damals dabei, wo die beiden mit dem zusammen eng gearbeitet haben und diese Musterbrecher gegründet haben sozusagen. Und ich war mit Gerald Hüther angereist nach Würzburg und das muss dann in der Zeit halt gewesen sein, glaube ich, als du Praktikum gemacht hast bei uns. Und ja, uns verbindet jetzt mittlerweile eine sehr lange gemeinsame Historie, mal enger und mal weiter im Alltag und im Kontakt und haben jetzt die letzte Zeit wieder engeren Austausch. Also wir waren immer in einem intensiven, ich würde mal sagen, interdisziplinären Austausch und haben jetzt so eine gemeinsame Idee versucht zu entwickeln und ein Projekt und hatten so zwei Tage Arbeitstermin. Und da wurde mir nochmal selbst so klar, wie lange es braucht, eine gemeinsame Sprache oder die Bedeutung von Wörtern so ähnlich zu haben, dass die Bedeutungsgebung, würde ich mal sagen, von den anderen nicht, also auch so irgendwie gehört werden, dass so ein sich wechselseitig aufbauende Synchronisierung entsteht. Also darüber gemeinsamer Fokus, dass sich nicht so andere Themen da reinmischen wie von Nichtverstehen, von Belehren, von ich bin falsch, so wie ich es sprachlich darstelle. Und da haben wir uns dann unter anderem über so spannende Themen, also so alte Grundkonflikte ausgetauscht, wie die das beispielsweise nennen, die Strukturalisten jetzt im Bereich von Unternehmen versus die Kulturalisten, also die eher auf den Mensch und Beziehung setzen und die anderen, die eher auf die Struktur, auf Prozesse, also auf die harte Organisation setzen und so weiter, über so Phänomene, also über klassische nicht entscheidbare Fragen, könnten wir sagen, ausgetauscht. Und wie sensibel so ein eigentlich fachlicher Austausch ist, dass wir eigentlich natürlich uns verbunden fühlen, wenn ich das mal so sage. Wir wollen was Gemeinsames schaffen. Und wenn man dann versucht, das in Sprache zu bringen, wie sehr das immer wieder Energien kostet, sich wieder neu auszurichten, Missverständnisse rauszunehmen. Also das war für mich nochmal eine sehr intensive Erfahrung. Vielleicht Werbung für meine Musterbrecher-Kollegen an dieser Stelle. Die haben vor gerade ein paar Tagen ihr neues Buch veröffentlicht, die strapazierfähige Organisation. Und das vielleicht noch nebenbei. Ich nehme an, solche Erfahrungen hast du auch schon gemacht mit anderen.
Also, ich würde sagen, das ist das Leben. Irgendwann habe ich ja für mich mal festgestellt, dass ich ja eher überrascht bin, dass wir Menschen uns überhaupt so gut verstehen. Also, je mehr man sich oder je mehr ich mich mit Kommunikation beschäftigt habe, umso mehr habe ich festgestellt, so faszinierend, dass wir überhaupt miteinander reden können, wodurch jeder in seiner eigenen Welt irgendwie unterwegs ist, eigene Prägung hat, dann vielleicht noch durch Schule, Ausbildung, Studium und dergleichen, eine ganz eigene Sozialisation. Also wir Psychologen haben ja auch nochmal ein ganz anderes Vokabular als andere Fachbereiche. Und wenn dann der Laie über Schizophrenie spricht, dann rollen wir meistens mit den Augen, weil das mit dem Störungsbild im klinischen Sinne nichts zu tun hat. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer dankbar für jeden Menschen, wo die Kommunikation so, ich nenne es mal ein bisschen leichter funktioniert, und ich nehme es Leuten auch nicht übel, wenn die Kommunikation ein bisschen anstrengender ist, sondern schaue eher meinerseits, zumindest wenn ich das möchte oder rollentechnisch in Anführungszeichen muss, wie kann ich einfach gut eine Anschlussfähigkeit herstellen, wie kann ich mich auf die Erlebenswelt oder auch Lebenswelt des Gegenübers einlassen und wie kann ich auch den Gegenüber einladen, in meine Lebens- und Erlebenswelt einzutreten. Und auf der anderen Seite, als du erzählt hast, das ist ja häufig auch ein Abstimmungsprozess, dachte ich auch, ich bin dankbar für Menschen, mit denen ich sag mal zumindest gefühlt, von Anfang an dieselbe Sprache gesprochen habe oder Sprache spreche, weil manchmal gibt es ja solche Begegnungen, wo du dir dann denkst, na, wir haben jetzt irgendwie 5 Minuten geredet und es fühlt sich so an, als würden wir uns jetzt schon ewig kennen. Das gibt's ja auch, also.
Ja, absolut. Ich war gerade in so einen eigenen inneren Prozess reingerutscht, als du gesprochen hast. Ich hoffe, dass ich da jetzt anschlussfähig bin, was mich gerade innerlich emotional berührt hat. Ist fast weg. Ich würde sagen, ich stehe auf dem Schlauch gerade. Brauche noch mal so ein Stichwort eben, was du ausgeführt hast. Dann kann ich das sagen, was gerade in mir innerlich ablief.
Die Abstimmung, dass es erforderlich ist, dass ich sage, es ist mittlerweile eher eine Dankbarkeit, die ich habe, dass die Kommunikation überhaupt so gut funktioniert, wie sie funktioniert, anstatt mich darüber zu ärgern, dass Leute mich nicht verstehen, ich Leute nicht verstehe oder dergleichen, sondern eher quasi das Grundniveau zu ändern. Also anstatt erfolgreiche Kommunikation zu erwarten, eher dankbar zu sein für das günstige Missverstehen.
Ja. Ja, das ist, jetzt sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema. Inwieweit gebe ich oder kriege Bedeutung von außen für die Person, mit der ich gerade dort spreche? Also welche Bedeutung hat die für mich? Und das mir nochmal gerade so, bin ich in sowas hineingerutscht wie, wir hatten ja auch das Wort Liebe. Liebe gibt es ja so, gibt viele Definitionen, aber eine Definition wäre, der andere kann so sein, wie er ist. So, und das nehme ich so irgendwie wahr oder ich nehme es hin und kann ihn dafür halt lieben mit seinen besonderen Eigenarten. Und bezogen jetzt auf diese 2 Tage, die waren für mich recht intensiv im Austausch, auch auf Beziehungsebene. Aus meiner Sicht habe ich zu beiden eine sehr liebevolle, würde ich das da bezeichnen, oder eine sehr liebevolle, wohlwollende Haltung in mir. Und so dass ich das dann nicht auf mich beziehe. Ich kenne es aber auch, dass mich das, wenn andere mich nicht so verstehen, was ich jetzt meine und sage, dass mich das ganz schön kirre machen kann, weil ich verstanden werden will, verdammt. Einfach so. Und wenn die dann nachhaken und das in Frage stellen und so weiter und so weiter. Also das jetzt nicht auf so einer Beziehungsebene zu erleben, sondern dieses Ringen darum, es mir inhaltlich verstehen zu wollen. Also darüber eine gemeinsame Abstimmung zu bekommen. Ja, das hat mich gerade nochmal, ich merke, ich bin, habe genau den Effekt, ich habe innerlich ein Gespür und eine Ahnung, was es ist, bin aber im Moment nicht in der Lage, das adäquat nach außen in Sprache zu verpacken, dass du oder andere das jetzt verstehen können. Also einmal kann ich es so nicht auf mich beziehen, dann kann ich das gut sehen und kann entscheiden und da brauche ich jetzt nicht laut werden, streiten, dagegen argumentieren und so weiter, sondern dann nehme ich das eher als ganz persönliches Möglichkeit, die Person hat, das jetzt irgendwie nach außen zu bringen oder sich so zu verhalten. Mein eigenes Erleben, mein Wert, meine Bedürfnisse sind komplett frei davon. So diese Unabhängigkeit und Autonomie und dieses Verbunden, wenn ich jetzt verbunden, andere würden dann sagen, wenn ich verstrickt wäre, wenn ich den anderen jetzt so mit Bedeutung aufgeladen habe, das für mein Wohlbefinden, also habe ich eine gute Woche jetzt, im Sinne dieses Fußballfans, wenn seine Mannschaft gewinnt, dass die mich einfach so verstanden haben, wie ich das zum Ausdruck gebracht habe. Und meine Erfahrung ist, dass das Verstehen vielleicht natürlich, wenn wir mal rein so pragmatisch oder auch philosophisch gucken, natürlich gar nicht so möglich ist auf so einer Mikroebene. Dann geht es vielleicht auch, dass man leichter in diese Haltung kommt. Und für mich war das nochmal eine sehr praktische und gute Übung, zu sagen, ja, das ist Ihre Sicht, wie Sie versuchen, die Welt sprachlich für sich zu formulieren, unabhängig von mir. Das war für den Arbeitserfolg unheimlich wichtig und hilfreich, weil wir zu Beginn eher so hatten, ich glaube, wir wollten uns jeweils halt wechselseitig sagen, was wir alles so für gute Sachen noch neu gemacht haben und gelernt haben und so weiter. Und dass dann, obwohl es keiner wollte, so ein Prozess entstanden ist, der will uns jetzt nochmal die Welt erklären oder wir sind irgendwie falsch und umgekehrt, habe ich es vielleicht auch so empfunden, ne, manchmal. Also das so in mir so gut handeln zu können, diese ganzen Ebenen einnehmen zu können und zu wissen, nein, brauchst dich nicht ärgern oder irgendwie so.
Ja, also mein erster Gedanke ist, da seid ihr in einen guten Schwanzvergleich gekommen. Ne? Wer hat den größten, obwohl ihr wisst, dass ihr alle Männer seid?
Ja,
auch gut. Und auf der anderen Seite.
Genau.
Ja, und auf der anderen Seite halt so die Sache so, puh, es ist anstrengend und es ist ja auch anstrengend mit diesen unterschiedlichen Anteilen, also mit dem professionellen Anteil, mit dem, klingt für mich auch so ein bisschen nach dem inneren Kind, das eben sagt, hallo, ich möchte gesehen und angenommen werden, so wie ich bin, und mit allen möglichen anderen Facetten, die uns Mensch so rumschwingen, also ich kenne das zumindest auch, dass ich teilweise auch, ich habe hier, ich zeige dir das mal, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber ich habe hier mal aus so einem Brettspiel so kleine Figürchen rausgesammelt, wo ich dann auch überlegt habe, das sind jetzt, glaube ich, 5, 6 Stück, ne, so eine Runde Teilearbeit im Sinne von, na, welcher Teil resoniert denn gerade in mir, und es gibt einfach in verschiedenen Situationen teilweise 3, 4 Stimmen, die resonieren und in unterschiedliche Richtungen ziehen, wo dann für mich auch die Herausforderung ist, was davon beachte ich jetzt? Wie kann ich das miteinander übereinbringen? Und das habe ich bei dir ja auch rausgehört, dort diese Herausforderung, ja, einfach zu gucken, wie gehe ich jetzt gut damit um, dass es mir damit jetzt gut geht und ich auf der anderen Seite aber vielleicht auch trotzdem noch in Kontakt bleibe, ohne mich zu verlieren. Und das ist ja, glaube ich, einer der menschlichen Grundkonflikte.
Genau. Ja, aber das so bewusst viel stärker wahrzunehmen und dann so Steuerungsmöglichkeiten zu haben im Augenblick, das war für mich eine sehr schöne Erfahrung.
Ich bin versucht zu sagen, Kati, ich ging davon aus, dass du das aus dem Ärmel schüttelst, also so hätte ich dich jetzt zumindest eingeschätzt, dass du da ja der Großmeister bist.
Ja, da würde ich sogar mir den Vorwurf bewusst einhandeln oder gefallen lassen, da bin ich anmaßend und arrogant. Das sehe ich selbst teilweise so, dass das jetzt eine besondere Inselbegabung von mir ist. Aber damit bleibe ich auch wirklich sehr dann bei mir und im Außen. Und es wird dann sehr, also ich bin dann nicht so wirklich in meinen Themen emotional berührt, was man ja von einer professionellen Haltung ja auch sein sollte, wenn man mit anderen Menschen arbeitet. Aber dies ist ja eben nicht so ein klassisches, ist ein vermischtes Setting. Und natürlich habe ich, wie jeder andere Mensch, auch unabhängig von meinem Alter, das Gefühl, wenn die das so abnicken und sagen, ja toll, dass das für mich einfach auch ein gutes Gefühl ist, als wenn die mich attackieren und sagen, dann kommt das bei mir natürlich, kann das auch durcheinander kommen. Und dann meldet sich, wie du sagst, das innere Kind, ich würde sagen eher, dann melden sich alte Erfahrungen, die mir damals so unter die Haut gegangen sind, dass darauf eine Negativbewertung gelegt wurde.
Gut, also ich höre raus, auch du bist immer noch Mensch.
Ja, obwohl ich manchmal glaube, ich bin es gar nicht. Aber na, ich bin Mensch und da komme ich ja überhaupt nicht raus. Also ich bin widersprüchlich, ich bin mehrdeutig und so weiter und so weiter. Aber trotzdem geht das jetzt gerade in eine Richtung, wo ich gar keine Sicherheit mehr erlebe innerlich in mir. Das hast du jetzt gut geschafft, Robert.
Ist jetzt auch deine Bedeutungsgebung, dass ich das geschafft hätte.
Ja, das sage ich jetzt so, genau. Du trägst die Verantwortung dafür.
Genau. Genau, ich bin schuld.
Genau.
Also mir ging es ja jetzt gar nicht darum, da dich ja in irgendeine Richtung zu schieben oder irgendwelche Fallgruben oder dergleichen aufzumachen, sondern es erinnert mich ein bisschen an eins der ersten Phänomene, was ich auch im Rahmen des Praktikums beobachtet hatte und ja, glaube ich, auch schon mal erzählt hatte, dass ich mit Anfang 20 ja so meine Liebesthemen hatte und
ich weiß, ja.
Mir dann ja vorstellte, dass das ja im Alter irgendwann anders wird. Und ich weiß noch, da gab es dann eine Geschichte von jemandem, der war doppelt so alt wie ich und hat quasi dieselben Geschichten erzählt, wo ich im ersten Moment halt relativ abfällig dachte, naja, hallo, der ist doppelt so alt wie ich, warum hat er sein Leben nicht im Griff? Weil ich damals davon ausging, dass mit fortschreitendem Alter das in den Griff bekommen des Lebens quasi exponentiell ansteigt. Und auf der anderen Seite war ich beruhigt, dass eben auch eine Person dann im fortgeschrittenen, also aus meiner damaligen Sicht fortgeschrittenen Lebensalter, jetzt habe ich es ja selber fast erreicht, immer noch dieselben Themen hat. Und das war jetzt einfach auch da so eine Rückkopplung, dass selbst KD Du, den ich ja für seine Kompetenzen da sehr achte und schätze und ja auch dich mindestens zu Praktikumszeiten auf den Sockel gestellt habe, was da deine Art und Weise und so weiter anbetrifft, dass du am Ende des Tages genauso ein Mensch bist wie jeder andere auch, auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt, das verstehe ich auch, also auch aus meinem eigenen Erleben, aber dieses Menschsein ist ja, glaube ich, das, was es am Ende auch ausmacht und was ja auch im professionellen Kontakt manchmal genau den Unterschied bildet.
Ja, absolut. Oh, das hat ganz viel bei mir ausgelöst jetzt. Allein erstmal deine Formulierung, da habe ich noch gedacht, warum hat er sein Leben nicht im Griff? Das hört sich ja sehr stark danach an, also sprachlich, ich weiß, dass du das anders siehst innerlich, aber als ob man das Leben in den Griff bekommen kann, dass man es halt greifen kann sozusagen, wenn man es nicht greifen kann. Und je älter ich geworden bin, habe ich das Gefühl, dass ich mehr dahin gekommen bin, mehr eine Haltung auszubilden, eigentlich ich habe überhaupt nichts im Griff sozusagen, um mir die Offenheit für jede Situation und ich habe mich gerade mit physikalischen Dingen und Theorien nochmal sehr intensiv jetzt beschäftigt auch und fällt mir jetzt noch ein Zitat von Hans-Peter Dürr ein, der gesagt hat, der hat das jetzt natürlich mit physikalischen Ausdrücken gesagt, also die Schöpfungsgeschichte beginnt immer jeden Augenblick neu. Und diese Offenheit und er sagt, das hat was mit Hingabe zu tun und wir Menschen mögen aber eigentlich per se nicht die Hingabe, sondern wir wollen Sicherheit und Kontrolle haben und das ist ja genau in unseren Psychowelten ja auch dieser Konflikt. Wie viel Kontrolle gebe ich auf, halte ich, genieße den Augenblick, also alle diese ganzen sprachlichen Metaphoriken, die da eingeführt sind. Aber dieses, dass jede Situation auch jetzt als Beispiel nochmal mit meinen Musterbrechern, trotz der langen Beziehungsvorgeschichte, ich mich öffne und sage, es beginnt jetzt jeden Augenblick immer wieder neu. Was ist dann möglich? Ja, und auch wieder den Gegenüber oder die Menschen so zu sehen, dass sie anders sind als ich und wir in der konkreten Kommunikation oder Beziehungsgestaltung Neues für uns erleben können oder auf ein anderes Niveau kommen sozusagen, was ich alleine jetzt nicht geschafft hätte. Also diese Offenheit, das Aufgeben von halt Sicherheiten und ich werde wirklich auch emotional und traurig fast, wenn ich gucke, wie ich auch gerade im Arbeitsbereich und das sagt auch sonst was vielleicht über mich aus, wie ich versucht habe, natürlich in jüngeren Jahren, wie du das auch sagst, mein Leben in den Griff zu bekommen. Das heißt natürlich auch, einen gewissen materiellen Unabhängigkeitsstatus zu erwerben und. Und wie sehr das aber auf Kosten auch gegangen ist in der Vergangenheit, nicht mehr den Augenblick offen anzugehen und das auch den anderen Menschen gegenüberzubringen. Und da warst du ja, hab ich schon mal erzählt im Podcast, das fällt mir immer wieder ein, damals, als wir da zusammen zu diesen Workshops gefahren sind, wo du gesagt hast, warum machst du das eigentlich, KD? Ja, Und eigentlich war das Thema, das hatte ich im Griff, Robert. Das war mein Gefühl. Da konnte mir nichts passieren, sag ich mal. Die habe ich halt bespielen können, sag ich mal. Und das war gut. Aber das andere zu machen, da hatte ich vielleicht damals zu unseren Zeiten vielleicht noch nicht die Offenheit und den Mut. Und das ist jetzt so mit zunehmenden Jahren jetzt meine konkrete Lebenserfahrung, auch den Gegenüber zu sehen. Ich hatte jetzt noch ein anderes Zitat gefunden von Robbie Williams, der irgendwie gesagt hat, ich weiß das gerade, wenn du einen anderen Menschen begegnest, sei immer nett zu ihm, immer nur nett, weil du weißt nicht, in welchem harten inneren Spiel er spielt. Und das fand ich nochmal so eine schöne Würdigung, dass wir ja gar nicht wissen, was andere im Moment so umtreibt, bewegt, also was sie gar nicht sprachlich nach außen bringen können, welche schwierigen Themen sie bewegen und das nicht gleich auf mich zu beziehen, sondern wirklich erstmal nur als Ausdruck, was in dem anderen Menschen gerade ringt und kämpft und tobt und nach einer guten Lösung vielleicht sucht. Naja.
Es mag vielleicht unpassend sein, aber mich erinnert es an, also einerseits an Kafka, der da ja auch viel in die Richtung gesagt hat, aber auf der anderen Seite auch an Klaus Kinski, der ja gesagt hat, wer mich beleidigt, entscheide immer noch ich.
Genau.
Was jetzt so umstritten der Mensch oder Charakter gewesen sein mag, aber was ich einfach einen klassischen Spruch finde, einfach zu sagen, ja, auch da habe ich in einem gewissen Maße die Möglichkeit, halt Bedeutung zu geben oder nicht zu geben. Und nur weil jemand irgendwas mit deiner Mutter anfängt, muss ich nicht gleich irgendwie steil gehen.
Genau, genau. Du spielst auf das Zitat an, ich ficke deine Mutter, oder?
Oder deine Mutter zieht LKWs auf DSF oder was es so alles für deine Mutter Sprüche gibt. Da gibt es ja die verschiedensten Formen mit unterschiedlichen, sage ich mal, Reaktionsräumen, die dann bei Menschen entsprechend entstehen.
Ja, ja, das finde ich auch nochmal ein sehr schönes Zitat, fast die Zitate schon fast ein gutes Ende für unsere heutige Sendung. Ja, also, wer mich beleidigt, entscheide immer noch ich. Auch das zeigt ja noch die Gestaltbarkeit und dass ich entscheide. Und sagt ja aber auch nochmal, wer mich beleidigt und es hat keine Wirkung auf mich, der hat auch für mich keine Bedeutung. Aber wenn ich entscheide, also dass mich die Beleidigung erwischt, trifft, verletzt, dann ist automatisch auch klar, die Person hat eine Bedeutung für einen.
Ja.
Und das könnte ich.
Thema Bedeutung?
Ja.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich wollte nur eine Sache nicht unter den Tisch fallen lassen, bevor wir dann abschließen, aber es klang so, als hättest du gerade noch einen Gedanken gehabt zu dem Punkt.
Ja, ist gerade weg, aber ist gerade weg.
Gut, weil dann greife ich das auf, was ich am Anfang angekündigt habe, dass ich ja nochmal nachfrage, KD, was ist denn jetzt eigentlich dein Fußballverein, für den dein Herz schlägt und wo du mitfieberst und sagst, das ist meine Mannschaft und da gehe ich auch ins Stadion und brülle, ne, lauf schneller oder Schiri, hast du Tomaten auf den Augen oder pfeift doch, oder den hätte ich reingemacht. Also bei welcher Mannschaft lässt du dich so richtig mitnehmen, sofern es da eine gibt?
Es gibt immer noch eine Mannschaft, die Leidenschaft ist über die Jahre allerdings zurückgegangen, aber ich habe jetzt gerade ganz viel drüber gesprochen auch nochmal, weil der eine Musterbrecher-Kollege da, der Stefan Kaduk, ist Löwen-Fan, sagt dir der Ausdruck Löwen, Löwe etwas?
1860 München.
Super, super. Das hätte ich jetzt dir gar nicht zugetraut, dass du das weißt. 1860 München. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir Fan geworden sind. Er von den Löwen und ich tatsächlich vom Hamburger Sportverein, vom HSV. Und war jetzt die ganzen letzten Tage in einem inneren Entscheidungskonflikt. Und vielleicht ist das spannend, wie so emotionale Aufladungen entstehen. Warum jetzt gerade der HSV? So ein Scheiterverein und was weiß ich was. Intrigen und die kriegen ja gar nichts mehr irgendwie vernünftig hin. Ich habe im Internet jetzt zufälligerweise gelesen, weil ich dann gucke, wie läuft das da jetzt beim HSV in Vorbereitung auf die nächste Serie und habe dann gesehen, dass zufälligerweise der HSV am kommenden Sonntag beim TuS Neze ein Vorbereitungsspiel macht oder das erste für diese Saison. Und Neze ist ein Ort circa 15 Kilometer östlich von Lüneburg, also in der Lüneburger Heide, zwischen Lüneburg und Elbe. Und in Lüneburg, aus Neze im Prinzip, kommt meine Großmutter väterlicherseits. Und dort gab es einen Onkel mit so einem typischen niedersächsischen Landwirtschaftshof mit so einem runden Holztor und viel Land, und die hatten Spargelfelder. Und meine Mutter ist ja recht jung gestorben mit 27, und die war mit mir als Kind relativ oft in Neze, weil ihr das da gesundheitlich halt ganz gut getan hat. Und ich habe dort alle Kinderkrankheiten durchgemacht. Und als sie dann verstorben war, bin ich mit meinem Vater immer wieder jedes Jahr Pfingsten dort nach Neze gefahren. Und da war dann auf diesem Sportplatz Fußballturnier. Und mein Onkel in Neze, der war leidenschaftlicher HSV-Fan. Der ließ alles stehen und liegen für den HSV. Und der hat mich, ich weiß nicht, 1970, 71, ins Volksparkstadion genommen. Da spielte der Uwe Seeler noch. Das sagt dir wahrscheinlich auch was. Und so gab es über diese emotionale Bindung an meinen Onkel, Mutter, Vater, habe ich da unheimlich wohl gefühlt. Die waren sehr liebevoll, unterstützend zu mir. Habe ich immer dann zu Hause nachgeguckt, wie hat der HSV gespielt, und war aber immer in Verbindung zum Verein mit anderen, mit einem anderen aufgeladenen Beziehungssystem. Und das ist bis heute geblieben. Und als sie da gespielt haben, habe ich gedacht, ich muss morgen und übermorgen gehe ich auf Reisen, morgen nach Frankfurt und am Freitag nach Neustadt am Rübenberg. Und habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die noch leben in Neze von meinen Verwandten besuche und mir das Vorbereitungsspiel auf dem alten Nezer Sportplatz angucke. Also du siehst daran, ich war die ganze letzte Zeit sehr stark mit alten emotionalen Erinnerungen in Kontakt und habe aber die Liebe und die Leidenschaft zum HSV so für mich reguliert, dass ich gesagt habe, egal ob die erfolgreich sind, letztendlich hat es auf mich und auf mein Leben keinen Einfluss. Aber wenn ich dran denke, fallen mir immer wieder diese intensive Leidenschaft und auch die Besuche im Stadion mit meinem Onkel ein, der für mich ganz, ganz wichtig war, so emotional. Ja, das ist meine Geschichte zum Verein. Und wenn der Stefan Kardok hier zugeschaltet wäre, ganz anders, aber auch ähnlich über seinen Onkel, der für ihn wichtig war, der hat ihn mit zu den Löwen genommen. Und in München könnte man sagen, warum sucht man sich so einen Loser-Verein aus? Da gibt es doch so einen erfolgreichen Verein mit Bayern. Und ja, also das vielleicht noch dazu.
Ja, vielen Dank für diese persönliche Geschichte, die mich stellenweise auch sehr berührt hat, weil ich mir dachte, bei mir war es mal der erste FC Köln in jungen Jahren.
Ja.
Und das aber ganz trivial wegen dem Geißbock und Toni Polster. Also das war so, da endet meine Fußball-Fan-Geschichte. Also da beginnt sie und da endet sie auch. Und irgendwann bin ich da rausgewachsen. Also ich hatte tatsächlich auch mal Fanschal und Basecap und so weiter und so fort davon. Aber ich glaube, im Jugendalter ja trat dann der Fußball irgendwie weit in den Hintergrund. Und wie gesagt, ich schaue mal Spiele und bin für die bessere Mannschaft. Aber eine emotionale Bindung gibt es jetzt noch nicht mal hier in Mainz. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja jetzt noch mit den Jahren.
Ja, da bin ich mal gespannt. Der FSV Mainz ist ja auch ganz erfolgreich in der Bundesliga fest etabliert. Also von daher bin ich mal gespannt. Ja, war das eigentlich noch zu Zeiten, das war danach, das war schon nach Grenzöffnung, ne?
Ja. Also ich habe erst ein Bewusstsein nach der Grenzöffnung entwickelt, bin ich versucht zu sagen. Also als 87er Jahrgang.
Ah ja, okay, alles klar, ja.
Habe ich da ja quasi noch mehr oder minder laufen gelernt.
Ja, okay.
Zum Mauerfall.
Ich habe jetzt nur an den Toni Polster gedacht. Das ist für mich schon sehr lange her. Ich wusste gar nicht, in welcher Zeitspanne das jetzt ungefähr war. Und,
ja, ich bin ja auch keine 20 mehr, KD. Also wie gesagt, das mit Blick in den Ausweis oder auf die Jahreszahl stelle ich auch manchmal fest, so puh, bei der letzten Fußball-WM war es, glaube ich, die wir gewonnen haben, 2006, oder?
Nee, 2006 waren wir Dritter. Weltmeister sind wir 2014 geworden.
Okay, aber 2006 haben wir ja ausgerichtet, da war richtig, ja die WM in Deutschland.
Da war das Märchen, das Deutschland-Märchen.
So, das Sommermärchen.
Das Sommermärchen.
Und da habe ich da fest, und da habe ich dann festgestellt, 2006, da habe ich quasi mehr oder minder angefangen zu studieren, und das ist gefühlt auch schon wieder mein halbes Leben und auch faktisch mein halbes Leben her. Das fand ich ein bisschen erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Also von dem her kenne ich auch noch Toni Polster, ja.
Okay, gut, ja. Warum Toni Polster auch immer für dich wichtig war, in Verbindung mit dem, dort mit dem Geißbock. Also.
Mit dem Geißbock, ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ergründe ich das nochmal und frage nochmal dann zu Hause nach, wie es eigentlich dazu kam, dass ich Geißbock und Toni Polster super fand. Toni Polster hatte ja auch dann eine musikalische Karriere, kurzzeitig. Könnte jetzt kein Lied mehr rezitieren, aber es war eher so Schlagerniveau. Aber irgendwie fand ich den cool. Mhm. Weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie war der mir sympathisch.
Gut, das ist doch ein schönes Bild. Gut, dass du zu mir nicht sagst, dass ich Toni zu dir sagen darf. Die Zeiten sind zu lange her, okay. Ja, dann würde ich sagen, Robert, lassen wir es doch mal mit den vielen nachdenkenswerten Zitaten. Unser Ziel ist ja nach wie vor, keine Weisheiten zu verkünden, sondern das nur als Angebot sehen, selbst in eigene innere Prozesse zu kommen und zu gucken, mit welchen Themen regt man selbst gerade und auch vielleicht nochmal sich selbst würdig, dass Sprache immer eher die Sachen nicht so zum Ausdruck bringen kann, wie man sie innerlich erlebt und fühlt, und macht dann vielleicht bestehende Strukturen auch kaputt, zumindest von Ahnung und Ideen und Inspirationen, die da in uns sind. Dir eine gute Zeit, Robert. Und wie geht's aus am Freitagabend? Ein Tipp? Weil wenn wir senden, ist das ja schon lange vorbei. Von daher.
Dann ist das schon lange vorbei. Ja, ich bin tatsächlich auch auf dem Weg zum Schwertkampfseminar zum Schwertkampftraining. Von dem her enthalte ich mich da, weil ich nicht mitfiebern kann. Aber ich wünsche natürlich der deutschen Mannschaft, dass sie gewinnt und dass wir natürlich Europameister werden. Also das ist letztendlich bei aller Nicht-Fußball-Affinität trotzdem gegeben, aber Tipps tue ich mich schwer. 2-0 für Deutschland, fertig.
Okay, gut, ja. Dann bin ich gezwungen, auch noch einen Tipp abzugeben. Ich würde sagen 4-2 für Deutschland, um mal was anderes.
Vor oder nach Elfmeterschießen?
Vor.
Okay, dann sind wir gespannt. Zum Glück wetten wir nicht um Geld, und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Robert. Alles Gute. Ciao.
Tschüss.